Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Wir haben das Weihnachtsessen verdaut, den Silvestersekt aus dem Körper gestrampelt, die ersten kleinen Schneemänner gebaut und freuen uns mit euch auf das Jahr 2025, was anders wird. Warum anders? Wie ihr in der letzten Folge erfahren habt, hat Sarom das Trikot den Arbeitgeber gewechselt. Viele Grüße an dieser Stelle. Und wir brauchten damit dringend eine Neuverpflichtung. Mindestens so dringend wie der VfB im Sturm oder auf der Torwartposition. Wir haben deshalb keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben unsere besten Scouts losgeschickt. Wir waren auf Plätzen, in Hallen und in Arenen unterwegs. Fündig geworden sind wir in der Kirche. Ihr fragt euch zu Recht, warum, wie, was, wer ist das? Das werden wir in den kommenden Minuten erfahren. Erst einmal herzlich willkommen eurem neuen Co-Gastgeber und meinem neuen Gesprächspartner Henning Menke. Hallo Henning.
Lieber Lars, moin. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
Bevor wir nun richtig starten, möchte ich euch noch unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Rheinumschlag. Der Oldenburger Hafen sucht Anpacker. Du stehst auf Technik, große Maschinen und packst gerne mit an? Dann bewirb dich für Jobs im Hafenbetrieb, auch als Quereinsteiger. Arbeiten im Team, richtig was bewegen und dabei viel Spaß bei der Arbeit. Klingt nach deinem Ding? Dann klickt auf reinumschlag.de und bewirb dich jetzt. Reinumschlag, dein neuer Job wartet im Oldenburger Hafen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und damit kommen wir nun zurück zum VfB. Und damit zu dir, Henning. Ja, Henning, wir wollen heute natürlich über die Winterpause, die Vorbereitung des VfB und in erster Linie über das anstehende Derby beim SV Meppen sprechen, aber viel wichtiger ist ja erstmal, dich ein bisschen kennenzulernen. Und ich weiß, du bist vorher Hörer dieses Podcasts gewesen und kannst du dir vorstellen, was dir eventuell zur Vorstellung blühen kann?
Ich habe schon mal sowas von einer Fragerunde gehört. Ja. Darauf bin ich teils eingestellt.
Hervorragend. Das ist gut, weil diese Schnellfragerunde gehört bei jedem VfB-Gast zu unserem festen Ritual. Und warum dann nicht bei dir, um dich ein bisschen besser kennenzulernen? Es ist immer eine Mischung aus privaten und sportlichen Fragen, abwechselnd. Du kennst das und es geht ganz einfach los. Kaffee oder Tee?
Kaffee, 100%.
Jogi Löw oder Julian Nagelsmann?
Ei. Bin von beiden kein Fan. Ich glaube, wenn Mustafi sich 2014 nicht verletzt hätte, wären wir auch mit Jogi Löw nicht Weltmeister geworden. Nagelsmann macht das nach seiner Karriere Hoffenheim, Red Bull, Bayern jetzt gut. Deswegen sage ich trotzdem Nagelsmann.
Steile Thesen gefällt mir jetzt schon, Henning. Stadt oder Land?
Land.
Grünes Auswärtstrikot 1990 oder schwarz-rotes Auswärtstrikot 2014? Deutschland.
Auswärtstrikot Deutschland, immer grün. Die Farben des DFB sind grün und weiß, deswegen trägt Deutschland seit den 50er Jahren immer grün auswärts. Und zu Hause die Farben Preußens, schwarz und weiß. Wer das anders macht, ist nicht auf meiner Seite.
Ich merke schon, es wird mir gefallen. Meer oder Berge?
Meer.
So, jetzt wird es das erste Mal ein wenig privater. Wir werden da detaillierter noch ein bisschen drüber sprechen. Werder Bremen oder VfB Oldenburg?
Nein. Du fragst das, weil du weißt, dass ich das nicht beantworten kann. Ich bin seit 33 Jahren VfBer und seit 33 Jahren Werderaner. Ich weiß, die Hälfte der Fans köpft mich dafür. Aber es ist so, bin in beiden Vereinen Mitglied. Ich habe zwei Herzen in der Brust, die beide zu 100% für den einen Verein schlagen. Und lass mich das eine noch sagen, es hat Gottlob, abgesehen von den Hallenmasters der 90er Jahre, erst ein Pflichtspiel in meiner Fanzeit gegeben zwischen dem VfB und Werder. Das war der DFB-Pokal 1996/97. Deswegen war ich nie groß in der Versuchung, mich entscheiden zu müssen.
Oh, den DFB-Pokal 1996, da bin ich noch ein bisschen jung gewesen, wobei du ja ehrlicherweise auch. Ich habe Bilder aus dem Fernsehen im Kopf, aber sag nochmal, wie war das?
Ja, Werder hat am Marschweg gespielt, 2-1 gewonnen. Die Geschichte des Spiels ist Thomas Goch, der die Riesenchance für den VfB Oldenburg auf dem Fuß hatte, hätte noch einmal querlegen müssen, hat er nicht gemacht. Ich glaube, es verfolgt ihn noch. Grüße an dieser Stelle, Kopf hoch.
sehr schön. Musik oder Podcast?
Boah, du darfst ehrlich antworten. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, Musik.
Vorletzte sportliche Frage. VfB-Aufstieg 1996 in die zweite Liga oder 2022 in die dritte Liga? Was war schöner?
Das ist in dem Sinne leicht zu beantworten. Wenn du nach schöner fragst, dann war es der jetzige Aufstieg 22, weil ich den natürlich viel bewusster mitbekommen habe. 96 war für den Verein wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Wobei man sich noch fragen muss, ob das damals finanziell so eine gute Sache war, in die zweite Liga aufzusteigen. Aber für mich persönlich 22.
Letzte private Frage. Und jetzt geht's ins Schlafzimmer.
In deins oder meins?
In deins. Ah, okay. Zum Glück. Vorm Schlafen gehen. Die Bibel lesen oder den Kicker?
Die Bibel lesen.
Wir kommen darauf gleich zurück. Und der Klassiker als letzte Frage. Welchen Sportler oder welche Sportlerin, egal ob aus der Vergangenheit, egal ob aus dem Fußball oder in einer anderen Sportart, würdest du gerne mal treffen?
Siehst du, das ist die Frage, auf die ich vorbereitet war. Weil okay. Ich verfolge ja deinen Podcast hier schon länger. Absolut. Unregelmäßig und höre immer, wie sich die Gäste die Zähne ausbeißen. Deswegen hatte ich mir einen weltberühmten Sportler schon zurechtgelegt. Nun ist es aber so, um ernsthaft zu werden, haben wir am Sonntag die Nachricht bekommen, dass Gerold Steindor verstorben ist.
Ja.
74-jährig, wie wir lesen, kurze, schwere Krankheit. VfB-Legende, muss man dazu sagen. 70er, 80er Jahre war seine Zeit, wenn ich das richtig weiß, mit über 500 Spielen Rekordspieler des VfB Oldenburg.
Absolut.
Deswegen würde ich an dieser Stelle gerne Gerold Steindor nennen. Du erlaubst mir das, wenn du einen Pastor eingeladen hast. Ich glaube persönlich, dass mit dem Tod noch nicht alles vorbei ist, sondern dass es weitergeht und dass wir vielleicht uns nochmal treffen können. Und ich wünsche der Familie von Gerold, dass das vielleicht in diesen schweren Tagen auch ein Trost sein kann und der ganze VfB Oldenburg denkt an die Familie und an Gerold in diesen Tagen.
Puh, Henning, du, dann machst du mich nach, ich gucke auf die Uhr, fast 8 Minuten ein bisschen sprachlos mit der Antwort. Ja, schöne Antwort, du hast natürlich ja absolut recht, auch mich hat das sehr bewegt, die Nachricht. Ich habe eine gewisse Verbindung mit Gerold, auch wenn wir jetzt ja bei weitem keine guten Bekannten waren, aber Gerold hat mich tatsächlich auch eine Zeit lang früher als Fußballer beim VfL Oldenburg trainiert. Man kennt sich natürlich von etlichen VfB-Veranstaltungen, von Heimspielen, von Auswärtsspielen. Ich weiß, dass er in der ersten Reihe im Stadtrat saß, als die Entscheidung zum Stadionneubau gefallen ist.
In der Tat.
Ja, da kann ich mich deinen Worten nur restlos anfügen und ja, finde es toll, dass du in dem Moment direkt schon an ihn gedacht hast. Ich wäre sonst später nochmal darauf gekommen, aber da hat, glaube ich, die VfB-Familie, wie wir so schön sagen, einen der größten VfBer der letzten Jahrzehnte auf jeden Fall verloren und wir sind da bei der Familie und ja, du hast es perfekt gesagt. Gut, Henning, jetzt ist ganz schwer ein Übergang zu finden, aber weil du das gerade mit dem Pastor schon genannt hast, wir wollen dich natürlich ein bisschen vorstellen und was liegt näher, als erstmal über deinen Beruf zu sprechen. Und es ist irgendwie lustig, wir haben ein kleines, kurzes Gespräch schon auf der Treppe gehabt mit unserem Fotografen und man bekommt immer, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich weiß, glaube ich, dass du diese Frage irgendwie, glaube ich, ständig dann gestellt bekommst. Ein Pastor und Fußball, was machst du denn? Wie kommt das zusammen? Erzähl ein bisschen.
Wie kommt das zusammen? Ja, ich wundere mich über die Frage, die ich in der Tat sehr, sehr häufig gestellt bekomme, weil ich nicht sehe, wo sich beides ausschließen soll. Ne?
Genau das habe ich ehrlicherweise auch gedacht.
Der einzige Punkt, wo sich das ausschließen könnte, ist die Zeit. Ich habe nämlich in der Tat durch den 24-7-Beruf, der wirklich ein Beruf und kein Job ist, leider manchmal wenig Zeit, Fußball zu gucken. Ich versuche so viel wie möglich. Aber nein, es schließt sich nicht aus. Es ist beides Leidenschaft. Es ist beides mit ganzem Herzen. Es ist allerdings vollkommen unabhängig voneinander gewachsen.
Du bist im Ammerland Pastor, ne?
Ich bin in der Kirchengemeinde Westerstede, evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Westerstede und mein Bezirk ist Ocholt und die dortige Pauluskirche und dazu gehören auch noch die 11 Ortschaften drumherum, genau.
Das klingt tatsächlich nach einer Menge Arbeit auch. Du hast mir schon erzählt, 24-7 ist da nicht nur irgendwie so ein Spruch, ne?
Nee, das ist so. 24-7 ist 24-7, zwischendurch schlafen, zwischendurch ganz viel um meine kleine Tochter kümmern, aber ansonsten ist es der Beruf, ja.
Und dennoch wissen wir, dass du nicht nur ein Fan vom VfB Oldenburg und Werder Bremen von klein auf bist, sondern du hast auch sogar eine gewisse Verbundenheit zum Sportjournalismus.
Das hast du schön gesagt.
Und auch zu dieser Redaktion, also der Nordwestzeitung. Erzähl, du warst früher mal eine Zeit lang freier Mitarbeiter, ne?
Ja, soll ich unsere Geschichte erzählen? Es ist so, dass ich nach Abitur und Bundeswehr immer schon meinen beruflichen Wunsch erfüllen wollte, der seit Kindergartentagen war, Sportreporter, Sportjournalist zu werden.
Ja.
Und so habe ich dann 2006 mit einem Praktikum in der Sportredaktion der NWZ begonnen.
Oh, damals 2006?
2006.
In der WM-Zeit oder?
In der WM-Zeit. Mein Praktikum endete genau mit dem Beginn der WM.
Ach.
Das heißt, danach hatte ich erstmal viel Zeit, um Fußball zu gucken.
Das ist gut.
Hatte ich so geplant. Habe ich wirklich so geplant.
Ich glaube, die Kollegen in der Redaktion hatten in dem Sommer ein bisschen mehr Stress. Dann
ja. manche späte Tore haben für viel Fluchen gesorgt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da war Uli Bahls der Chef bei uns in der Sportredaktion. Der hat mich dann nach den 2 Monaten Praktikum gefragt, ob ich nicht weitermachen möchte als freier Mitarbeiter. Das wollte ich sehr, sehr gerne. Das war ja der Weg, den ich gehen wollte. Und so bin ich dann insgesamt von 2006 bis 2012 6 Jahre lang dabei geblieben und habe, wenn ich ein bisschen erzählen darf, so ein bisschen das gemacht, was du im Augenblick machst, den VfB Oldenburg zu begleiten. Vor allem in der Zeit von Joe Zinnbauer und Jörg Rosenbohm.
Oh, auch eine schöne, unterhaltsame Zeit, würde ich sagen.
Total.
Mit Joe war immer was los.
Da war immer was los. Guter Mann, muss ich auch heute noch sagen. Hat immer Spaß gemacht mit ihm, auch erfolgreiche Zeiten gehabt. Und so lange war lange kein Trainer mehr beim VfB. Nein, und ich war natürlich freier Mitarbeiter, ne? Kein Redakteur. Klar, ich habe dann eine Zeit lang mit Olaf Ulbricht zusammengearbeitet oder mit Henning Busch, die sich dann hauptsächlich gekümmert haben. Und ich saß dann eben auch im Stadion und durfte Interviews machen und Berichte schreiben. Und das darf man auch sagen, du hast gleichzeitig auf den Amateurplätzen der Region gestanden und hast die Ergebnisse aus der Bezirksliga und Kreisliga rein telefoniert. Ja, war das so?
Das ist richtig. Also Wir haben tatsächlich, ihr merkt, wir haben eine gewisse Vergangenheit miteinander. In der Zeit war ich auch noch freier Mitarbeiter, parallel zum Studium bei der NWZ und habe tatsächlich so ein bisschen den Amateurfußball weiter unten betreut. Lang ist's her, ja. Da kommen tatsächlich die ein oder andere Erinnerung kommt hoch, ja. Wie finde ich jetzt den Wechsel, Henning? Ich wollte darauf hinaus, dass natürlich dann irgendwann die Entscheidung gefallen ist, dass du doch nicht Sportjournalismus weitermachen möchtest.
So ist Warum? Es gewesen. Wir hatten eine ganz tolle Redaktion, gutes Team, gute Jungs, das hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt in diesen 6 Jahren, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Ja. Ich bin auch vielleicht zu sehr Fan, als dass ich dann irgendwie neutral schreibe. Ich habe immer neutral geschrieben, so gut es ging. Ich habe auch meinen eigenen Verein kritisiert. Das habe ich alles gemacht. Hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte was anderes machen. Und dann blieb für mich am Ende nur noch eine Alternative. Und das war die, dem Herzen und dem Glauben zu folgen. Und deswegen bin ich dann ins Pfarramt gegangen, ja.
Aber das ist doch schön, Henning. Hier darfst du sowohl Fan des VfB Oldenburg sein, als auch ihn kritisieren, wenn es nicht läuft. Also du kannst dich voll ausleben.
Herrlich.
Wie hat dich denn überhaupt, ich nenne es immer so schön, die blaue Zitrone, darf man das so sagen?
Darf man so sagen, ja.
Wann hat sie dich gepackt? Warum bist du zum VfB-Fan geworden?
Das kann ich sehr genau sagen.
Okay.
Auch das hat etwas mit der Nordwestzeitung zu tun. Aha. Denn Anfang der 90er, als ich als ganz kleiner Junge mit dem Fußball sozialisiert worden bin, da war es noch relativ selten, dass in der NWZ Farbfotos waren von den Spielen, von den Mannschaften. Das meiste war schwarz-weiß. Und ich habe dann irgendwann begonnen, als Erstklässler oder Grundschüler diese Farbfotos auszuschneiden und in mein Kinderzimmer über mein Bett zu hängen.
Ah, herrlich.
Und eines dieser Bilder ist das Mannschaftsfoto des VfB Oldenburg im Juli 1992. Das war die letzte Zweitligasaison damals, diese aufgeblähte Saison mit den Ostvereinen und dann musste die danach verkleinert werden. Dadurch ist der VfB dann ja auch abgestiegen, wie zumeist in der Historie des VfB. Nein, und da hing dieses Mannschaftsbild.
Ich liebe Name-Dropping. Wer war zu sehen auf dem Mannschaftsbild? Hast du noch mal ein paar Namen parat?
Wolfgang Sittger als Trainer. Eddie Zoller war damals Betreuer, der sitzt da auch.
Legende.
Ja, Christian Brandt, der jetzt bei Werder Bremen dann aktiv geworden ist. Radek Drulak, ja. Carsten Linke, Christian Klaassen. Ja, ist endlos. Ja. Das Bild habe ich gut vor Augen. Damit bin ich mit dem VfB in Kontakt gekommen und das nehme ich immer so als Start für meine VfB-Zeit.
Bedeutet, wenn das für dich der Start war, bist du dann auch direkt als kleiner Junge mit deinem Papa angefangen, ins Marschwegstadion zu gehen oder wie muss ich mir vorstellen?
Nicht ganz. Ich habe erstmal 2 Jahre Bilder ausgeschnitten.
Okay.
Genau, und dann ist auch eine schöne Geschichte. Meine Klassenkammer.
2 Jahre Bilder, hast du ein großes Zimmer gehabt? Weil ich stelle mir vor, irgendwann wird die Wand dann doch knapp.
Ja, ich bin ja groß, ich hatte ein großes Bett und über dem Bett hing das. Also,
ja, okay.
Genau. Das Zimmer war aber auch groß, alles gut. Nein, und dann, als ich dann so in der 3. Klasse war oder so, 2 Jahre später, da hatte ich eine Klassenkameradin. Alexandra hieß sie, glaube ich, und sie war die Tochter eines Betreuers des VfB. Das war, ich weiß nicht mehr genau, ob ich den Namen richtig weiß, es war Herr Borutz, glaube ich, polnische Wurzeln oder Pole, weiß ich nicht mehr genau, ist auch noch auf alten Mannschaftsbildern zu sehen. Und dieser liebe Vater, der Alexandra aus meiner Klasse, sagte eines Tages, wir nehmen mal ein paar Kinder aus deiner Klasse mit zum VfB.
Ja, geil.
Das war ein Heimspiel gegen den Lüneburger SK am Marschweg, sehr aufregend. Wir haben natürlich standesgemäß 1-2 verloren. Einer ist Meter verschossen.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, das ist ja, der ist hat nicht sollen sein Verein. Das bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt. Das macht ja auch den Charme so ein bisschen aus. Nein, da war ich das erste Mal da. Ich durfte, das gehört auch zur Geschichte dazu, auf der Trainerbank sitzen.
Oh. Ja,
also, oder neben der Trainerbank, auf der Tatanbahn. Das war natürlich ein Erlebnis. Und ab dann bin ich jede Saison da gewesen.
Wie nah stehst du dem VfB heute? Außer, dass du ab heute Mitglied des Podcasts des VfB Oldenburg bist. Also, du hast es gerade schon gesagt. Natürlich wird beruflich die Zeit irgendwie so ein bisschen weniger. Selbstverständlich. Ich weiß, dass du früher, glaube ich, auch legendäre Spiele in Ramling-Elershausen, ich weiß es nicht, Arminia Hannover und so weiter, warst du auch auswärts mit. Das ist, glaube ich, inzwischen ein bisschen weniger geworden. Erzähl.
Auswärts ist ein bisschen weniger geworden, ja. Heim ist auch weniger geworden, aber wo es passt, bin ich da. Ich versuche mir das immer frei zu räumen. Wie nah bin ich dem VfB Oldenburg? Ich bin dem VfB Oldenburg sehr nah. Ich bin, wie gesagt, seit 33 Jahren dabei. Ich kenne mittlerweile ganz viele Leute, vom Gesellschafter über Sponsoren und ehemalige Mitarbeiter, ehemalige Spieler, Normalo-Fans, Ultras. Ich bin da wirklich überall ganz gut vernetzt. Viele kennen mich auch. Ich bin einfach sehr interessiert und habe den VfB auch durch die Zeit bei der NWZ natürlich von ganz vielen Seiten schon kennengelernt, in ganz verschiedenen Phasen. Und ja, ich bin jetzt kein Insider und auch kein Mitarbeiter und so. Und ich treffe mich nicht mit Dario Fossi und Sebastian Schachten und spreche über die Aufstellung.
Dafür bin ich ja da.
Siehste, so haben wir beide unsere Aufgabe. Perfekt. Aber der VfB ist Teil meines Lebens, Teil meines Herzens und ich bin VfBer durch und durch.
Ihr hört schon, wir haben einen hervorragenden Wintertransfer gelandet, oder? Letzte Frage und dann reden wir tatsächlich auch über den VfB Oldenburg, über das Wintertransferfenster und natürlich über das Derby. Ganz einfach gefragt, was macht für dich so ein Fußballwochenende so besonders, wenn du ins Stadion gehen kannst? Was ist das, was dich daran hinzieht?
Fußball hat viel mit Gemeinschaft zu tun, hat viel mit Identifikation zu tun. Der VfB Oldenburg ist für mich das Aushängeschild der Stadt Oldenburg und des Oldenburger Landes. Bis heute der erfolgreichste Verein, den wir hier in der Region jemals gehabt haben. Erfolgreichster Fußballverein. Man geht zum Spiel meistens nicht alleine, sondern mit Freunden, Bekannten. Man trifft dort viele Leute. Alle stehen für die gleiche Sache ein, alle für die gleichen Farben. Und das ist auch was mit der Geschichte des VfB Oldenburg zu tun hat. Man feiert nicht nur zusammen, sondern man erleidet auch wirklich tiefe Tiefen. Und auch das gehört dazu. Und wenn man sich identifiziert mit einem Verein, mit einer Stadt, mit einer Region, dann hängt man da mit dem ganzen Herzen drin. Und das ist der Fußball, der das ausleben kann, wie fast nichts anderes, weil er so ein wichtiger Teil unserer Kultur in Deutschland und in ganz Europa ist. Und deswegen kann man nichts Schöneres machen, neben dem Gottesdienstbesuch am Wochenende, als ins Stadion zu gehen.
Also, dass du am Ende den Bogen auch nochmal schlägst, ich fand schon vorher die Antwort stark, aber hervorragend. So. Henning, also man merkt auf jeden Fall, dass du schon das ein oder andere Mal reden musstest in deinem Leben. Ich würde sagen, ja, jedes Wochenende oder darüber hinaus, aber es macht Spaß, dir zuzuhören. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere gemeinen Folgen und wir wollen jetzt natürlich so ein bisschen den Übergang zum Sportlichen schaffen. Wir haben jetzt, ja, ich muss gerade selber mal ein bisschen nachrechnen, knapp 2 Monate Podcastpause und schon fast 2,5 Monate Fußballpause beim VfB Oldenburg hinter uns gebracht, möchte ich sagen.
Ja, stimmt.
Trostlose Winterzeit, es war kalt, es war nass. So langsam können wir uns darauf freuen, dass es wieder etwas heller ist und der Ball zurück ist. Am Samstag um 14 Uhr startet für den VfB das Pflichtspieljahr 2025. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass da 3, 4 sehr spannende Monate auf den VfB zukommen mit wichtigen Spielen und Punkten, die man im Kampf um den Klassenerhalt holen muss. Wir sprechen gleich über das Derby in Meppen, weil das natürlich das ist, was jetzt uns so ein bisschen in den Bann zieht mit Blick auf Samstag. Wollen aber natürlich kurz gucken, was sich beim VfB über den Winter getan hat, weil es war natürlich Transferzeit. 2 Neuzugänge hat der VfB verpflichtet, Henning. Einmal der Torwart Steven Menzer und ein Stürmer Moses Otuali. Was sagst du im ersten Moment? Grundsätzlich einfach, ohne die Spieler schon zu kennen.
Ohne sie zu kennen?
Dann du kennst sie ja noch nicht, oder? Oder hast du sie schon gesehen?
Ich weiß, wer es ist. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo beide beim HSV2 gespielt haben.
Ah, okay.
Da sind wir schon mal auf sie getroffen. Ah, jetzt habe ich wir gesagt. Haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Ist der VfB schon mal...
Henning, wir haben drüber gesprochen. Ja. Henning darf natürlich zwischendurch mal wir sagen, weil er ist ja auch Mitglied im VfB.
So ist es. Ich bin VfBer, dann darf ich sagen. Aber du sagst, ohne sie zu kennen, soll ich was sagen. Da ist, finde ich, Moses Otuali springt mich an. Also wenn einer Moses heißt... bin ich gleich dabei. Lass mich den Satz sagen. Also wenn der Junge ja durch die gegnerische Abwehr marschiert, wie das Volk Israel und Mose es getan haben seinerzeit durch das Meer, dann haben wir viel Freude in der Rückrunde, glaube ich. Oh Gott,
dass ich dir so eine Steilvorlage liefere, war mir in dem Moment ehrlicherweise gar nicht bewusst.
Das hast du nicht gesehen?
Ich habe ehrlicherweise, glaube ich, vor 3, 4 Wochen schon mal darüber nachgedacht, dass das sehr gut passt, aber ich habe es wieder verdrängt. Ich wollte eher darauf hinaus, es ist ein Torwart, es ist ein Stürmer. Macht, glaube ich, erstmal Sinn.
Total.
Weil nur zur Erklärung für diejenigen, die es nicht im Kopf haben, auf der Torwartposition musste der VfB handeln, weil die 2 Liam Tiernan und die 3 Jude Chikere, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, nicht so einfach, längerfristig ausfallen. Mit einem Torwart kannst du nicht in die Rückrunde gehen.
So ist es. Das war, glaube ich, ein Transfer, der nicht angedacht war eigentlich.
Genau.
Und dann, wie du sagst, durch die Verletzung dann nötig war. Was man über den jungen Torwart hört, ist gut, scheint sich super zu machen. Hat man, glaube ich, keine Sorge, wenn der Mann im Tor steht. Fossi hat ja schon mal wieder sowas durchgehen lassen wie Rotation.
Ja.
Den einen oder anderen haben sich schon wieder die Nackenhaare aufgestellt.
Und, was hältst du davon? Also was würdest du davon halten, wenn es so weit kommen würde?
Wir beide haben ja in der Drittliga-Zeit einmal im Lamberti-Hof gesessen,
ja,
und schon mal über den VfB gesprochen offiziell. Und
das waren die Zeit unseres Videotalks in der dritten Liga, ja.
So war's. Und da habe ich mich auch als ehemaliger Torwart, der ich ja bin, dazu geäußert, dass ich das nicht machen würde, weil die Absprache zwischen Torwart und Abwehr, die Abstimmung sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht. Aber damals war es so, dass ich kein Problem darin gesehen habe, weil unsere beiden Torhüter gut performt haben in der Zeit, in der Hinrunde. Deswegen habe ich gesagt, Fossi ist der Trainer, der hat das zu entscheiden. Ich würde das nicht machen, auf keinen Fall.
Noch zu deinem ersten Statement jetzt zu Steven Mensah. Nochmal kurz wollte ich darauf eingehen. Ich habe ihn jetzt gesehen im Testspiel gegen Kickers Emden am vergangenen Wochenende. Da wurde er in der knapp vor der Halbzeit, rund um die 40. Minute eingewechselt für Johnny Peitzmeier, der sich verletzt hatte.
Ja.
Ich glaube, um das schon mal zu sagen, das ist jetzt keine längerfristige Verletzung. Der Johnny war auf dem Rücken gefallen, hatte, glaube ich, so ein bisschen Schwindel. Der wird, glaube ich, keine Probleme haben am Samstag, wenn ihn denn der Trainer lässt, im Tor zu stehen. Ich gehe davon aus, dass Johnny im Tor stehen wird. Trotzdem, ja, hat einen soliden Eindruck gemacht, hat ein, zwei starke Bälle im 1-gegen-1 gehalten in der zweiten Halbzeit. Wirkte nicht ganz so stark am Fuß wie vielleicht Johnny im Aufbauspiel. Da habe ich so einen kleinen Unterschied festgestellt. Aber ansonsten ist das, glaube ich, vorerst eine Nummer 2. Ich gehe davon aus, dass er vorerst eine Nummer 2 ist, die den VfB in der Situation definitiv erstmal verstärkt. Der hat schon, ja, ich weiß gar nicht wie viele, auf jeden Fall schon ein paar Regionalligaspiele für den HSV 2 auf dem Buckel als junger Torwart. Der ist erst 21. Ich glaube, da hat der Verein erstmal vieles richtig gemacht.
Das hört sich für mich auch so an. Und ich finde, man muss zu Peitzmeier nochmal sagen, das wäre jetzt schade, wenn er jetzt ausfallen würde. Denn er ist wirklich schwach in die Saison gestartet, so wie die ganze Mannschaft. Ich erinnere mich da an den ersten Spieltag in Norderstedt, wo ich war. Das war insgesamt ein katastrophales Fußballspiel, wo man mit so viel Euphorie in die neue Saison geht. Sonnenschein, Auswärtsspiel Norderstedt, der ganze Gästeblock voll und dann spielt die Mannschaft quasi gar nicht mit. Mhm. Das war fürchterlich. Und auch er
da stand es doch schon nach 2 Minuten 1-0.
Ja, so ähnlich war es, genau. Und auch er hat zu Beginn der Saison wirklich seine Probleme gehabt, hat dann seinen Platz verloren.
Ja.
Und ist dann wieder reingekommen durch die Verletzung und spielt seitdem gut.
Ja.
Ist voll wieder drin. Also deswegen wünsche ich ihm, dass er schnell wieder fit ist und dass er auch vielleicht am Samstag schon in Meppen spielen kann.
Ich gehe davon aus und ist auch, glaube ich, nicht neu. Wer meine Meinung vor der Winterpause gehört hat, Johnny ist da zurzeit absolut ein konstanter Faktor. Und der VfB steht ja nun aktuell auch bei 6 ungeschlagenen Spielen vor der Winterpause. Da stand er jeweils im Tor. Ich erinnere mich an wirklich 2, 3 sehr, sehr gute Paraden im letzten Spiel bei Kickers Emden.
Ja.
Ich glaube, die Rollen wird erstmal klar verteilt sein, aber vielleicht kann schon sein. Ich habe da auch so einen Unterton, habe ich schon mal rausgehört. Könnte es punktuell auch mal einen Wechsel geben. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen dann mit der Tabellenlage in der Restrunde. Ich habe gelernt, das ist jetzt die Restrunde, weil die Rückrunde hat ja schon angefangen.
Siehst du.
Deswegen ist das jetzt die Restrunde, die letzten 13 Spiele.
Ja, ist auch informativ hier.
Können wir uns darauf einigen?
Restrunde. Ja, du musst mich korrigieren, wenn ich gleich Rückrunde sage. Aber du hast recht, es sind nur noch 13 Spiele.
Absolut. Deswegen, also es geht jetzt erst los, aber ehrlicherweise, viele Spiele stehen nicht mehr an. Man hat jetzt nach der Winterpause auch nicht mehr allzu viel zu verschenken. Moses Otuali, wenn wir mal den Vornamen weglassen. Neuer Stürmer, unser Lieblingsthema hier im Podcast, ein Lieblingsthema der VfB-Fans, bestimmt schon seit 2, 3, 4 Jahren, ein Dauerthema. Ja.
Das Thema ist, wir machen die Bude nicht, ne? Das ist das Thema.
Ja, da habe ich gleich was zu sagen, aber sag du mal.
Ja, ich sag erstmal was. Also ich, wie gesagt, das ist jetzt ein junger Mann, 22, genau. Kommt von deinem Verein, von Eintracht Frankfurt 2.
Schön, dass du das fallen lässt.
Ja, gerne. Das habe ich gelernt bei euch, dass man das immer sagen muss. Ihr habt ja.
Also, wenn ich mir den Einwurf erlaube, das wird mir ein bisschen fehlen, weil wir gehen jetzt auf den Frühling zu. Jetzt fährt die Zeit anfangen, in der der HSV seine Spiele verlieren wird und Saurom ist nicht mehr da.
Ich würde dem HSV übrigens mittlerweile gönnen nach 7 Jahren zweiter Bundesliga. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich würde es mir auch gönnen, aber ich vermisse es auch, dass ich Sauer ein bisschen ärgern.
Das verstehe ich sehr gut. Sehr gut. Nein, er kommt aus Frankfurt. Frankfurt 2, Regionalliga Südwest. Man muss dazu sagen, die stehen auch auf dem Abstiegsplatz. Ja. Da hat er auch nicht alles in Grund und Boden geschossen. Nee. Aber was
Tore bis jetzt.
Genau. Aber was er ist ein ganz, ganz schneller Stürmer offenkundig. Ja. Und wir sind ja in der Situation, mit Markus Ziyech vorne zu spielen, der ein anderer Typ Stürmer ist, der nicht zum Anlaufen gemacht ist, der auch nicht 3-4 Abwehrspieler aussteigen lässt, sondern der nach meiner Meinung vorne angespielt werden muss, den Ball auf den Fuß, auf den Kopf kriegen muss und dann macht er die Bude rein. Nur so spielen wir halt oft nicht. Und ich würde gerne mal für Markus Ziyech auch eine Lanze brechen, der ist hier mit seiner jungen Familie in den Norden gekommen. Das war, glaube ich, eine ganz harte Entscheidung für privat. Und er hängt sich rein in jedem Spiel. Und umso mehr schade ist es eigentlich, dass es oft so aussieht, dass er in dieses Spielsystem noch nicht so richtig reinpasst, auch nach der Zeit. Und deswegen freue ich mich erstmal, dass wir einen ganz anderen Stürmertypen bekommen haben. Auch einen Mittelstürmertypen. Er ist also schnell, das haben wir ja auf Außen. Lubongo und Brandt sind Leute, die über Außen schnell nach vorne spielen können. Aber er auch in der Mitte. Und jetzt haben wir, egal wie er dann einsteigt, zumindest noch eine zweite Variante, wie wir vorne spielen können. Und das kann uns nur helfen.
Also Henning, jetzt muss ich eine Lanze brechen. Hast du vorher mit dem Trainer telefoniert, oder?
Leider nicht. Lange nicht gesprochen.
Also das ist, glaube ich, 1:1 ungefähr der Vortrag, den er mir gehalten hat zum Thema Moses Otuali. Auch da jetzt kann ich ein bisschen Eindrücke von den letzten beiden Testspielen, VfL Oldenburg und Kickers Emden, war jeweils vor Ort und er hat auch jeweils von Anfang an gespielt. Er ist tatsächlich ein anderer Typ. Er ist schnell. Er ist mehr auch der Typ, der sich mal fallen lässt und Bälle abholt. Da habe ich zumindest in den Testspielen immer so ein bisschen das Gefühl, da brauchst du gar nicht unbedingt machen, aber vielleicht will er sich auch erstmal so ein bisschen in die Mannschaft reinfinden. Und er ist vor allen Dingen ein Typ, und jetzt gucke ich schon mal auf Samstag, den du auswärts, wenn du den als Mittelstürmer stehen hast, dann kannst du auch mal kontern.
Ja.
Das kannst du, und auch mit größtem Respekt, weil ich glaube, jeder, der den Podcast hier hört, weiß ich, dass ich Markus nicht so kritisch sehe wie dein Vorgänger hier. Hast du mit Markus natürlich nicht den Kontertyp, wenn du dann erstmal in der eigenen Hälfte stehst und mal schnell nach vorne kommst. Klar, über die Außen kannst du es trotzdem kommen und Markus könnte in der Mitte abnehmen, im Idealfall. Ne? Aber wenn du dann schon ganz vorne im Zentrum einen drin hast, der anläuft und bei einem Ballgewinn dann abgehen kann, dann gibt dir das halt eine andere Option. Und ja, wir müssen schauen, ob er dann eben der Torjäger ist. Da habe ich bei meinem ersten Eindruck, aber der Mann ist gerade erst in Oldenburg angekommen, der hat gerade seine ersten 2,5 Spiele mit der neuen Mannschaft gemacht. Hat jetzt noch nicht so die Vollstreckerqualitäten gezeigt, sag ich mal, ist für mich eher so der schnelle Mann, der auch er kann auch bestimmt mit Markus zusammenspielen. Es gibt bestimmt auch die Option, ihn vielleicht dann mal nach außen zu stellen, ja. Weil er eben diese Schnelligkeit hat. Also es gibt auf jeden Fall dem VfB-Angriff mehr Alternativen, du hast es perfekt gesagt. Und auch das kann der Mannschaft definitiv nur gut tun.
Und wenn er sich das mit den Toren fürs Emsland-Stadion aufgehoben hat, dann ist es ja umso besser.
Oh, schön, dass du Emsland-Stadion sagst und nicht Hensch-Arena.
Oh Gott, ja.
Ich war ja beim letzten Punktspiel in der Ostfriesland-Arena. Das gibt noch ein Gefühl, ne?
In der Tat.
Ja. Die Abgangsseite können wir, glaube ich, kurz halten. Der VfB hat Conor Rohrer für ein halbes Jahr in den USC Bremerhaven abgegeben. Das ist, glaube ich, was Sinn macht. Conor ist ein junger Spieler, der seine Einsätze auch am Anfang bekommen hat, als der VfB so unfassbar viele Verletzte hatte.
Genau.
Der es jetzt schwer gehabt hätte, weil halt viele wieder da sind. Grundsätzlich, kurzer Einschub, das macht dem VfB natürlich ein bisschen Hoffnung und gibt zuversichtlich, dass die Personallage deutlich besser wieder geworden ist. Ja, ich glaube, da ist ein sinnvoller Schritt.
Kann ich dir nur beipflichten. Hätte ich auch gemacht. Gib dem bestimmt ein gutes halbes Jahr. Wenn er dann zurückkommt, dann kann uns das nur helfen. Es ist allerdings jetzt noch ein Abgang dazugekommen. Tobias Bothe aus der U19,
ja,
der da der Topscorer ist, ist jetzt zum SSV Jeddelo 2 gewechselt. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade.
Ja, der interessante Aspekt. Der ist ganz frisch. Der ist wir nehmen am Dienstag auf. Ich glaube, der ist vom Montag, die Verkündung, ne?
Ja, glaube ich.
Natürlich niemand, der jetzt schon in der Regionalligamannschaft aufgetreten ist. Aber ich sehe in deinem Blick und habe es auch gedacht beim Lesen der Meldung, da ist jetzt ein Talent im Sturm und der spielt in der nächsten Saison für den SSV Jeddelo. Das kann eigentlich nicht. Kann nicht das Ziel von VfB Oldenburg sein.
In den vergangenen Jahren ist der Jugendbereich beim VfB sehr gut aufgebaut worden,
ja.
Wird immer besser. Wir haben diese U19, um solche Spieler zu entwickeln. Und wenn man dann so einen nicht halten kann oder halten möchte, das wissen wir beide ja nicht, du kannst das vielleicht nochmal rausfinden im Gespräch mit den Verantwortlichen, dann ist das zumindest aus meiner außenstehenden Fansicht sehr schade. Aber vielleicht hat er jetzt 2 gute Jahre in Jeddelo und kommt dann gestärkt zurück als gestandener Herrenspieler und dann kann er ja immer noch bei uns die Tore schießen.
Darf dann in der 3. Liga im neuen Stadion nochmal neu angreifen.
In 2 Jahren meinst du?
Oh, in 2 Jahren. Das wird beim Stadion schwierig.
Ja.
Hören wir auf zu träumen, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
Erstmal Klassenerhalt und dann weiter gucken.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur 2. Podcast-Halbzeit. Blicken wir, und das machen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf, weil Testspiele sind Testspiele, aber wir wollen euch einmal einen kurzen Überblick, möchte ich euch geben. Der VfB hat 6 Testspiele gemacht im Winter, einfach nur, damit wir das einmal aufgezählt haben. 5:0 gegen OSC Bremerhaven, Bremenliga. Dann ein glorreiches 3:6 gegen Atlas Delmenhorst. 0:4 nach 20 Minuten. 8 Wechsel nach 30 Minuten vom Trainer vorgenommen. Ich war an dem Tag leider nicht vor Ort. Hätte sich wahrscheinlich gelohnt. Ja, wir haken das mal unter Testspielflop ab.
Wir warten mal die Restrunde ab.
Ja.
Und dann kommen wir vielleicht auf das Spiel nochmal zu sprechen.
Genau. Ansonsten hat es ja auch von den Ergebnissen grundsätzlich gepasst. 5:0 gegen Eintracht Braunschweig, 2 aus der Oberliga, 1:1 gegen Wilhelmshaven aus der Oberliga. Das ist natürlich auch kein tolles Ergebnis, aber das kann in einem Testspiel mal passieren. 3:1 gegen den VfL Oldenburg, Oberliga, und dann der einzige Regionalliga-Test am vergangenen Samstag, 1:2 gegen Kickers Emden. Ich war vor Ort, das war ein vernünftiges Spiel, das war ein gutes, intensives Spiel auf Augenhöhe, da hätte auch der VfB noch locker, und da sind wir wieder beim Thema, es hätte anders ausgehen können, Verein, oder wie hast du es gerade genannt, das fand ich schön?
Es hat nicht sollen sein, Verein.
Es hat nicht weißt sollen sein,
weißt du, wo das herkommt?
Verein. Ja, erzähl.
Naja, 2009, dieses komische Wort Goslar, was dann gesagt werden muss, und dann Heiko Bisselmann in seiner Durchsage, als dann leider viele Fans auf den Platz rannten, Leute, bleibt ruhig. Es hat nicht sollen sein und so weiter und so fort. Ich möchte aber diese Wunde gar nicht öffnen.
Hast du damit gerade getan? Die Erinnerungen sind wieder da. Aber also es hat nicht sein sollen, Verein. Ne? Also den nehme ich auf in meinen Sprachjargon.
Siehst du.
Ja, nein, auf jeden Fall ein sehr guter Abschlusstest, würde ich behaupten, weil hohes Niveau, Regionalliga-Gegner, Spiel auf Augenhöhe gewesen. Da konnte sich jeder nochmal messen.
Ich freue mich, dass du das sagst. Ich habe das Spiel nicht gesehen, war ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn man nicht Sportredakteur bei der Nordwestzeitung ist. Nein, ich finde nämlich insgesamt die Ergebnisse wirklich mittelmäßig. Ja. Es ist nichts, was jetzt große Euphorie weckt, und wir dürfen nicht vergessen, wir stehen weiterhin auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Und da stehen wir auch nur überhaupt in Schlachtdistanz zu den anderen, weil wir eben seit 6 Spielen ungeschlagen sind. Sonst würde es noch ganz anders aussehen. Und die Saison ist noch nicht vorbei und wir sind da unten noch nicht raus.
Da haben wir jetzt 2,5 Monate nicht drüber gesprochen, aber die Lage ist natürlich unverändert brenzlig. Und das, glaube ich, hoffe ich, weiß auch jeder beim VfB Oldenburg. Ich verfolge mit Interesse natürlich auch so, ja, was machen die anderen Teams da im Keller? Klar, der Bremer SV zum Beispiel hat Niki Guguaze seine Lebensversicherung verloren. Die haben aber 3-4 richtig interessante Leute verpflichtet.
Und?
Du hebst den Finger?
Ja, also ich finde auch, das ist der spannendste Transfer der ganzen Winterpause, finde ich, da unten im Abstiegskampf. Das kann man natürlich sagen, den konnten sie nicht halten. Oder man kann sagen, war eine blöde Entscheidung, weil eigentlich der war alles da vorne drin beim Bremer SV. Nun haben sie ihn ja nach Osnabrück abgegeben. Und in Osnabrück trifft er sofort. Osnabrück mittlerweile nicht mehr auf dem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Das heißt, ein Abstiegsplatz weniger in der Regionalliga. Vielleicht haben sie es auch clever gemacht. Ja, das weiß ich nicht.
Du erkennst also einen Masterplan dahinter.
Ja, mit ganz viel Augenzwinkern erkennen wir.
Ja, ist grundsätzlich, was du ansprichst, ist eine gute Nachricht für die Regionalliga Nord, dass VfL Osnabrück da gerade jetzt richtig losmarschiert unter seinem neuen Trainer Marco Antwerpen.
Ja, wobei als Oldenburger. Also sage ich mal so, sobald wir Platz 13 sicher haben, darf Osnabrück auch gerne runterkommen.
Ja, ja, aber den sollte der VfB erstmal sicher haben.
Ich sage, ne? ab dann.
Weil auf der anderen Seite muss man sagen, Hannover 96-2, ich denke so ein bisschen an die VfB-Saison, ist recht gut gestartet und ist jetzt dann doch so langsam auf dem absteigenden Ast. Es ist zu befürchten, auch aufgrund der fehlenden Attraktivität des Gegners, dass der zurückkehrt in die Regionalliga Nord.
Das glaube ich auch, ja.
So, Henning, wir machen den Blick nach vorne. Wir richten den Blick auf Samstag, Derby beim SV Meppen.
Ja.
Wenn jetzt nicht schon so viel auf dem Spiel stehen würde für den VfB, schon gleich im allerersten Spiel, ist das doch etwas, worauf man sich auch erstmal einfach nur freuen kann als Fußballfan, oder?
Ja, ganz ohne Relativierung. Das ist Derbywoche. Also mehr als das Spiel SV Meppen, VfB Oldenburg auch in dieser Reihenfolge geht in der Regionalliga Nord nicht. Die Regionalliga Nord ist ja ehrlicherweise manchmal eine etwas, wie soll man sagen, eine trübe Veranstaltung. Aber es gibt.
Meinst du, es ist trist in Norderstedt, Ottensen oder? Ich möchte jetzt nicht keine weiteren Vereine da reinziehen. Oder bei den Zweitvertretungen.
Ich möchte gar keine anderen Vereine nennen.
Ich glaube, auf die Zweitvertretung können wir uns einigen auswärts.
Ich bin privat wie beruflich immer in der Position, dass ich das Positive rausstelle. Und deswegen wollte ich gerade sagen, es gibt drei wirklich große Namen in dieser Liga. Das ist der VfB Lübeck, das ist der VfB Oldenburg und das ist eben der SV Meppen.
Zählst du Kickers Emden nicht dazu?
Kickers Emden ist für uns hier als Derby ein schöner Gegner. Gut, dass sie da sind. Ich hätte auch gerne Adlers Delmenhorst wieder und gerne SV Wilhelmshaven wieder, weil es einfach zieht und spannend ist und toll ist. Finde ich super. Aber es ist nicht so ein großer Name wie die drei genannten. Okay. Und deswegen ist dieses Spiel in Meppen, wo man auch noch das Glück hat, in einem Fußballstadion zu spielen, anders als in Oldenburg, ist wirklich das schönste Spiel, was es gibt. Ja, und wir haben wieder, glaube ich, Stand Dienstagnachmittag 7.500 Karten schon verkauft. Also geht wieder auf die 9.500 zu, die wir schon zweimal hatten. Das wird richtig, richtig spannend werden. Schön, freue mich.
Es wird schön. Es sind auf jeden Fall stimmungstechnisch definitiv das beste Auswärtsspiel der Liga. Da würde ich definitiv mit dir mitgehen. Jetzt ein paar Mal auch beruflich die letzten Jahre da gewesen. Volle Hütte, enges Stadion. Ja. Gute Stimmung von beiden Seiten. Das wird herrlich. Wir wollen ein bisschen über die Geschichte dieses Derbys sprechen, Henning. Ich glaube, du hast so das ein oder andere Derby im Hinterkopf. Wir wollen so einen kleinen Rückblick geben, was besonders war. Was fällt dir so ein? Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen mehr die moderneren Spiele aus den letzten 3, 4, 5 Jahren im Kopf. Da war auch schon das ein oder andere dabei, aber du gehst, glaube ich, noch ein Stück weiter zurück.
Ja, ich kann ganz an den Anfang meiner 33 VfB-Jahre gehen. Ich würde aber trotzdem auch mit einem modernen anfangen.
Okay.
Nämlich letzte Saison in Meppen.
Ja.
Da wurde ja der Allzeitrekord der viertklassigen Regionalliga Nord aufgestellt.
Er steht auch auf meiner Liste.
Siehst du, ich glaube, mit fast 9.700 Zuschauern.
9.621.
Siehst du, deswegen kriegst du Geld für das hier. Und ich bin Fan. Gucke nur zu. Genau, so war's. Da haben wir ja knapp 2-3 verloren.
Ja.
Ganz tolles Spiel. Eine Geschichte, finde ich, da hat so Derby-Charakter. Da ist ja Arno Adam gerade neu gewesen beim VfB Oldenburg, aus der Bremen-Liga gekommen. Das heißt, er hatte schon den Stempel, Bremen-Liga ist nix, wird nix. Und seitdem spielt ja dieser Mann, ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass er einer der besten Spieler des Kaders ist beim VfB Oldenburg.
Ja.
Großartig, hat sich auch diese Saison wieder gefangen. So, und er hat sich ja eingeführt, letztes Jahr beim Derby in Meppen, mit 2 falschen Einwürfen. Wurde dann von der ganzen Tribüne im Emsland verlacht und der.
Auch einer recht frühen gelben Karte, glaube ich.
Auch das, genau.
Dass er quasi durch dieses Bad auch noch musste, dass bei jeder Aktion gelb-rot, gelb-rot.
So ist es im Derby. Ist ja auch vernünftig. Aber das war natürlich für ihn unangenehm, nehme ich an. Und dann, mit der Krönung des Meppner Stadionsprechers, der ihn bei der Auswechslung verabschiedete mit Mr. Einwurf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay, ja.
Nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber im Derby, okay. Mhm. Aber von daher kehrt er jetzt auch Samstag nach Meppen zurück und vielleicht macht er ja mal wieder eine Bude, so wie beim Bremer SV oder so. Das würde mich freuen. Ah, das ist also eine Erinnerung, eine nähere Erinnerung.
Absolut. Die steht tatsächlich, ich habe mir 3 Sachen aufgeschrieben oder 3 Spiele aufgeschrieben, auch auf meiner Liste. Einfach nur noch mal zu sagen, so viele Menschen haben noch nie in der Regionalliga Nord ein Spiel gesehen wie das Spiel aus dieser Saison. 9.621 Zuschauer, super Stimmung. Schlechter Ausgang am Ende mit dem 3-2, ist auch kurz vor Schluss gefallen durch den Kopfball von Suarez. Ja. Aber das Spiel an sich auch, also hatte auch dann noch den Rahmen verdient.
In der Tat, genau. Nein, und also das erste Spiel, an das ich denke, ist das Spiel, was genau vor meiner Zeit begann, nämlich das legendäre Spiel 92, als wir dann nicht in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. 2-0 Sieg in Meppen, mindestens 8.000 Oldenburger dort im Emslandstadion vor Ort. Gleichzeitig hätte St. Pauli ein Tor gegen Uerdingen schießen müssen, haben sie nicht getan. So sind wir dann in der zweiten Liga geblieben. Das ist, glaube ich, in der Geschichte des VfB Oldenburgs eines der größten Spiele. Aber wie gesagt, dafür bin ich 2 Monate zu jung gewesen. Und bei mir.
Ich auch.
Du auch, ja.
Deswegen höre ich dir gerade nur zu, kenne natürlich das Spiel, aber ja.
Ja, die Bilder kennt ja jeder. Ja. Rudi Assauer an der Bande, Horst Klemmer mit dem Radio auf der Tribüne, das ist wunderbar. Die ganze VfB-Kurve ruft St. Pauli, aber es nützt nichts. Ja. Gut, wir haben es beide nicht bewusst miterlebt. Deswegen ist meine erste Erinnerung tatsächlich der erste Spieltag, 2. Bundesliga 1996, nach dem Aufstieg gegen TB Berlin, erster Spieltag gegen Meppen.
War das auch der erste Spieltag?
Ja, das ist ja das Tolle. Man kann ja schimpfen über Spielansetzungen, tue ich auch oft, aber da haben wir zweimal, du spielst es auf 2022.
Selbstverständlich.
Haben wir zweimal Glück gehabt, das war toll. Erster Spieltag gleich Derby. Damals 96, 12.000 Zuschauer, Sonnenschein pur, 1-1, 2. Bundesliga. Das war für mich als kleiner Junge mit einer Dauerkarte im Stehblock, war das wirklich, also das hat meine Liebe nochmal wirklich auf ein anderes Niveau gebracht, diese Saison in der 2. Bundesliga.
Ah, herrlich.
Aber es war ja nicht nur immer alles gut.
Ne? Ja.
Soll ich einfach mal erzählen?
Nee, mach nochmal einen weiter. Also Obwohl, wenn wir es gerade schon kurz angesprochen haben, natürlich steht auf meiner Liste, weil es auch ein so besonderes Spiel war, weil es 25 Jahre Pause vom Profifußball war, der erste Spieltag in der dritten Liga 2022. 9.202 Zuschauer habe ich mir aufgeschrieben im Marschwegstadion. Also einfach herrlich, wir kommen da immer nahe an die 10.000 ran. Und ja, für den damaligen Aufsteiger VfB auch mit einem sehr respektablen Ergebnis 1-1. Nach frühem 0-1 Rückstand hat Manfred Starke in der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Ich glaube, so für jeden Oldenburger, der Fußballfan ist, gar nicht unbedingt, der muss gar nicht unbedingt VfB-Fan sein, aber der an diesem Tag als Fußballfan in Oldenburg ins Stadion gegangen sind, ist, der konnte sich an diesem Tag, glaube ich, nur freuen. Sonnenschein, fast 10.000 Zuschauer. Dann ist ja das Gefühl des Marschwegstadions ja voll bei 9.200 Zuschauern. Herrlich.
Genau.
Jetzt darfst du wieder.
Jetzt darf ich. Ein paar habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ich alle darf.
Mach weiter.
Ein ganz schlimmes für mich ist Saison 0-1-0-2, Oberliga. Da sind wir auf dem Weg gewesen, Meister zu werden.
0-1-0-2, ich muss mich sortieren. Okay.
Ja, ja. 2002, danach war die Relegation gegen den HSV 2 im Volksparkstadion. Vielleicht bist du da wieder dabei.
Ja, ja.
2-5 verloren. Da haben wir 1-4 in Meppen verloren. Mhm. Da schien der Aufstieg oder die Meisterschaft schon sehr weit weg, obwohl wir die ganze Zeit die Liga angeführt haben. Erinnere mich dran, wie wir mit unserem damaligen Stürmer Toni Seiler da in Meppen am Zaun stehen und die Mannschaft beschwichtigen. Wir schaffen das noch. Nach einer fürchterlichen Leistung, die Kurve im Hintergrund sinkt zu Teilen. Steinbach raus, Maxi Steinbach damals der Trainer beim VfB Oldenburg, aber war die Stimmung ganz unten. Und dass wir dann danach noch Meister geworden sind und in die Relegation gekommen sind, das war schon schön.
Ja, herrlich. Mach noch mal eins weiter. Du hast mehr.
Ich habe noch mehr. Ich hab noch drei auf meiner Liste.
Ja, ich hab noch eins. Das ist mehr oder weniger ein Random-Spiel. Da sage ich dir gleich was zu, aber okay. Mach noch mal weiter.
Also für mich ist noch 2009, also auf fünfte Liga, da haben wir in Meppen gespielt. Die Spiele in Meppen sind immer die guten für mich. Da haben wir in Meppen gespielt, da hätten wir mit einem Sieg unter Flutlicht, da waren auch 9.000 irgendwas Zuschauer, wären wir direkt Meister geworden, sind danach noch Meister geworden, haben 3-3 gespielt. Flutlicht, abends, da hat's richtig geknallt, also verbal und auch auf dem Platz. Das war wirklich ein tolles Spiel. Und ich habe damals als Student in Hamburg gewohnt und habe in Hamburg immer allen Leuten erzählt, ich gehe zum VfB Oldenburg und in der fünften Liga kommen da Tausende von Fans. Und alle haben mir gesagt, ja, genau. Wie heißt der Verein? Was ist das? Wie viele Tausend kommen da? Erzähl mal. Und den habe ich zu den Spielen immer Leute mitgenommen. Und die sind dann immer wieder gekommen. Die fanden es so stark damals. Also was auch in der Fanszene passiert ist, damals nach dem Abstieg in die fünfte Liga, da haben wir richtig Werbung für den Verein gemacht. Das war richtig toll. Und dieses 3-3 2009, in dem sich leider Marcel Salomo damals schwere verletzt hat und dann für die Relegation ausgefallen ist, das war ein Highlight. Jetzt machst du wieder einen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich mit einem und dann machst du gleich den Abschluss. Gut. Ich habe tatsächlich und deswegen random Spiel einfach mal in Vorbereitung gegoogelt. Derby SV Meppen, VfB Oldenburg, wie man es halt macht. Und einer der ersten Links war so ein Video von EmsTV. Da können wir ja gerne mal, vielleicht machen die jetzt noch einen kleinen Klickrekord ab morgen, ein bisschen Werbung für machen. Das war ein ganz normales Spiel. Es hatte keine weitere Bedeutung, Meisterschaft, Abstieg oder was weiß ich. Saison 2012, 2013 beim SV Meppen, wieder beim SV Meppen. Es ist 2-2 ausgegangen. Ein Zusammenschnitt dieses Spiels mit aberwitzig vielen Torchancen, hochkarätigen Torchancen für den VfB Oldenburg, wo du wirklich denkst, was war da denn los? Also ich glaube, ich hab seitdem ich den VfB begleite, nicht so viele Torchancen in einem Spiel gesehen wie bei diesem. Kai Pröger, natürlich einer der bekannteren Namen der jüngeren Vergangenheit, schießt das 1-0 mit einem wunderbaren, herrlichen Solo, geht durch 3-4 Mann einfach durch. Ole Labs schießt das, Nils Labs natürlich, schießt das zwischenzeitliche 2-1. Meppen hat eigentlich in diesem Zusammenschnitt, und das sind fast 8 Minuten, hat Meppen 3 oder 4 Torchancen und der VfB gefühlt 10, 12 Riesendinger. Ja. Und dann gibt's halt, ist ja EmsTV am Ende ein Zusammenschnitt, wo Christian Neidhardt, damaliger Trainer des SV Meppen, nochmal zu Wort kommt und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, wie wir heute 2-2 gespielt haben, keine Ahnung. Und das passt wieder so ein bisschen zu dem,
Es hat nicht sollen sein. Oh Gott, das will ich jetzt hier gar nicht deblieren. Das ist ja fürchterlich. Aber
da hören wir ab der nächsten Folge mit auf.
Ja, sehr gut. Und jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich an das Spiel. Ich zwei Gedanken dazu. Erstens glaube ich, dass das damals eines dieser Spiele waren, die von Sport 1 übertragen worden sind.
Kann sein. Flutlichtspiel auf jeden Fall.
Und zweitens glaube ich, dass du dich in der Saison geirrt hast.
13, 14 kann auch sein. Das war auf jeden Fall 2013.
Genau, weil 12, 13 war die erste Regionalliga-Saison. Da war auch ein tolles Spiel. Haben wir 2-1 gewonnen. Julian Lüttmann hat dann noch einen Elfmeter getroffen.
Das Henning, war auch toll. Jetzt muss ich da kurz mal dazwischen gehen. Also du kannst mich hier jetzt nicht so vorführen und jedes Jahr und jedes Spiel aus dem Kopf kennen. Das ist ja Wahnsinn.
Fällt mir gerade nur ein, wenn du das erzählst. Ich bin bei meinem Highlight ja noch gar nicht gewesen. Einen habe ich noch.
Gut.
Einen habe ich noch. Nein, das, also jetzt mal ernsthaft, das beste Spiel, was ich jemals vom VfB Oldenburg gesehen habe, war in der Saison 15-16, Meppen gegen den VfB, 5-1 Auswärtssieg. Das war die Saison, die wir mit Predrag Uzulak begonnen haben und mit Dietmar Hirsch zu Ende gebracht haben, dann leider nur Vizemeister hinter Wolfsburg 2 geworden sind.
Ja, Uzulak musste, glaube ich, auf Platz 1 gehen, wenn ich mich richtig erinnere.
Auch diese Diskussion würde ich gerne vermeiden wollen heute. Er hat auf jeden Fall vorher gute Arbeit mit der Mannschaft geleistet. Alles andere ist ein anderes Thema. Nein, aber da haben wir Anfang 2016 5-1 in Meppen gewonnen. Und dieses 5-1, wenn das ein 11-0 gewesen wäre, dann wäre es auch in Ordnung. Ich habe noch niemals ein Spiel des VfB Oldenburg gegen einen vergleichsweise starken Gegner gesehen, wo man den Gegner so demontiert hat. Chancen ohne Ende. Meppen hat kurz vor der Pause aus dem Nichts 1-3 gemacht. Da hätte das Spiel schon lange entschieden sein können. Und dann haben wir nach der Pause noch so viele Chancen vergeben. Und da hatte Meppen Personalnot, da hat ein A-Jugendtorwart gespielt. Der hat dann irgendwann auch angefangen zu flattern. Da habe ich noch die Jungs hinter mir beruhigt auf der Tribüne, weil ich das nicht gut finde, einen 18-jährigen Jungen dann da noch irgendwie zu bejohlen, wenn er ins Schwimmen gerät. Für den war das kein schöner Tag. Aber das Spiel, was wir da gezeigt haben, 5-1, da habe ich wirklich an den Aufstieg in die dritte Liga geglaubt, muss ich sagen. So einen guten VfB habe ich vorher und nachher nie gesehen.
Großartig. Ihr merkt, Leute, wir haben ein VfB-Lexikon verpflichtet. Wenn wir nicht stark gearbeitet haben auf dem Transfermarkt, dann weiß ich auch nicht. Aber wo du das gerade mit dem 5-1 auswärts siehst, habe ich doch noch ein kleines anderes Spiel. Vier Tage nach der Rückkehr in die dritte Liga 2022, Landespokal.
5-0, sagst du.
Ich wollte gerade sagen, du zeigst es schon. Ja. 4 Tage später, der VfB wusste damals wirklich noch nicht, wo steht er, wie gut kann er in der dritten Liga mithalten. Hatte dann so diesen Achtungserfolg mit dem 1-1 im ersten Ligaspiel und fährt dann in der ersten Runde des Landespokals zum SV Meppen. Und da war ich auch vor Ort und da steht es irgendwie nach 15 Minuten 3-0, am Ende 5-0. Und du hast dich so gefragt und du hast damals, wie heute wissen wir, Meppen ist mit abgestiegen. Ja. Aber damals hast du Meppen für einen sehr gestandenen Drittligisten eigentlich gehalten, bei dem ein bisschen mehr drin sein müsste. Das war auch nochmal so ein richtiges Achtungszeichen und hat für die nächsten Wochen in der dritten Liga auf jeden Fall nochmal Schub gegeben.
Das ist für die Fanseele natürlich toll, für die Mannschaft ist es toll. Wobei man da auch sagen müssen, Meppen hatte viele Chancen. Sebastian Mielitz, glaube ich, war am Tor, hat ganz, ganz viel rausgeholt. Also,
aber erst nach dem 3-0. Okay. Die Anfangsphase war fest in Oldenburger
Hand. Ah, der VfB hat es auch 5-4 gewinnen können, glaube ich.
Okay, du hast recht. Es war nicht die Tendenz in Richtung 11-0, von der du gerade erzählt hast, sondern 5-0 war schon hoch. Aber trotzdem ein Ergebnis, was im Kopf geblieben ist. Henning, Samstag.
Ja.
Bist du da?
Ja, selbstverständlich.
Mit was für ein Gefühl fährst du nach so einer langen Pause nach Meppen? Was ist so das, was du sehen möchtest?
Willst du das erst hören oder erst die Derby-Sprüche?
Ja, ich glaube, die kriegst du immer unter. Ich würde eher das andere gerne hören.
Ja, also ich finde, das Spiel gegen Meppen ist immer so ein bisschen rausgenommen aus der Saison. Wenn wir uns die Hinrunde angucken, beim 2-2, da haben wir ein tolles Spiel gemacht, hätten gewinnen können. Es passte überhaupt nicht zu den anderen Spielen. Da hat sich die Mannschaft wirklich zusammengerissen.
Ja.
Wenn wir uns die letzte Saison angucken, das Hinspiel zu Hause, haben wir 2-0 gewonnen.
Zweimal Markus Ziyech, glaube ich.
So, genau. Ganz tolles Spiel, wo man dachte, meine Güte, und ansonsten war die Hinrunde auch da katastrophal. Das heißt, selbst wenn wir in Meppen super spielen sollten jetzt, gibt mir das noch keine Sicherheit für die Restrunde. Wenn wir dort allerdings schlecht spielen sollten, dann würde ich mir nach der mittelmäßigen Vorbereitung und bei dem Tabellenstand doch Sorgen machen. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die funktioniert. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die an diese 6 Spiele ohne Niederlagen anknüpft. Und vor allem, und das ist nicht nur ein Spruch von irgendwelchen Fußballfans, ich möchte, wenn man ein Derby spielt und sich für einen Verein entschieden hat und das Trikot zu tragen, möchte ich, dass man sich im Derby auf dem Platz zerreißt. Und wenn man dann verliert, verliert man. Aber dass man zumindest 90 Minuten alles auf dem Platz lässt, das erwarte ich.
Das können wir, glaube ich, alle so unterschreiben. Ja, ich habe am Anfang ein bisschen kurz bei dir gestutzt, weil du gesagt hast, ja, diese Spiele fallen immer so ein bisschen für dich raus aus der normalen Saison. Ja, da habe ich natürlich nur im Kopf, es sind nur noch 13 Spiele. Viel zu verschenken hat der VfB definitiv nicht. Du hast es angesprochen, so schön die Serie mit den 6 Spielen ist. Die Mannschaft ist mittendrin. Der Bremer SV hat noch 2 Spiele weniger bei 19 Punkten. Der VfB hat jetzt 21 Punkte. Das sieht alles viel schöner aus als noch 6 Wochen vor der Winterpause. Dieses Gefühl hat man, glaube ich, auch, dass es besser wird. Aber man muss sich der Situation bewusst sein. Ja, Meppen ist ein schwieriger Gegner. Ja, man kann in Meppen trotz einer guten kämpferischen Leistung verlieren. Aber es gibt nicht viele Möglichkeiten für Ausrutscher in den nächsten Wochen.
Ein Punkt wäre viel wert, ne? Das muss man ehrlich sagen.
Ja.
Zumal wirklich Meppen ein starker Gegner ist. Ich glaube, die
haben genau, das heimstärkste Team der Liga.
Ja, genau. Und man muss sich die Ergebnisse angucken. Also, die haben zu Hause gegen Havelse 4-0 gewonnen. Gegen den Tabellenführer, gegen Kickers Emden 2-0 gewonnen zu Hause. Können wir mal in Oldenburg fragen, wie das Spiel gegen Emden ausgegangen ist.
Mehrere Spiele,
wobei ich das Pokalspiel gar nicht schlecht fand. Über Elfmeterschießen brauchen wir nicht sprechen, aber
da ist auch nochmal so ein Thema für sich beim VfB. Ja.
Genau, also der SV Meppen ist stark, auch wenn er schon 14 Punkte hinter Havelse liegt und wahrscheinlich nach oben nichts mehr geht. Aber der SV Meppen ist der Favorit in dem Spiel. Ich habe auch ein bisschen auf die Vorbereitung geguckt jetzt. Also während der VfB letzte Woche in Dornstede auf Schnee und Eis gespielt hat mit Pudelmütze, ist Meppen eine Woche in der Türkei.
Ja. Kommt mit einem kleinen Sonnenbrand zurück.
Lässt sich im Hotel massieren, macht lustige Instagram-Videos mit Lattenschießen und Ecken reindrehen und gewinnt jetzt, glaube ich, nochmal gegen den kasachischen Verein.
Mhm. 2-1, ja.
Siehst du? Also die sind auf jeden Fall brauner gebrannt als unsere Mannschaft am Samstag. Mal gucken, welche Vorbereitung dann besser gewesen ist.
In der Tat, da scheiden sich ja, glaube ich, auch ein bisschen die Geister.
Der VfB hat auch seine Geschichte mit Trainingslagern in der Türkei, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das machen wir jetzt nicht auf. Ich wollte gerade noch auf irgendwas Bezug nehmen, Henning. Mir fällt es gerade nicht mehr
ein. Du willst bestimmt auf Herrn Janssen Bezug nehmen.
So, jetzt mal ernsthaft.
Das war nicht abgesprochen.
Kannst du meine Gedanken lesen? Ich wollte darauf Bezug nehmen und dann will ich dir nämlich auch ein bisschen widersprechen.
Gerne.
Was heißt widersprechen? Das ist der falsche Ausdruck. Havelse ist natürlich weg, hast du gerade gesagt.
Wahrscheinlich.
Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Havelse für Meppen nicht mehr einholbar ist bei 14 Punkten Rückstand. Aber ich glaube, dass sie den Janssen gehalten haben im Winter, weil sie hätten ihn für sehr viel Geld, was man hört, für Regionalliga-Verhältnisse bereits an Rot-Weiß Essen verkaufen können. So wechselt er jetzt im Sommer ablösefrei zu RW Essen. Dass sie das nicht gemacht haben, ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft und der Verein noch sehr ambitioniert sind, weil, das habe ich jetzt aus VfB-Kreisen gehört, da möchte ich jetzt niemanden... Sie ein bisschen vielleicht auch darauf hoffen, dass in Havelse Lizenzprobleme entstehen könnten mit Blick auf die dritte Liga. Das heißt, der zweite Platz ist ja noch durchaus zu erreichen. Da habe ich dann auch wieder andere Richtungen gehört, da glaubt man jetzt nicht dran, aber Meppen spekuliert vielleicht ein bisschen drauf. Das heißt, die werden die Lizenz einreichen für die dritte Liga und werden sicherlich die Ambition haben, mindestens Zweiter zu werden. Und wenn man auf, ja, man hört, also da ging es in Richtung sechsstellig, was vielleicht für Janssen hätte fließen können, da muss man auch erstmal darauf verzichten können.
Die Ambition muss der SV Meppen auch haben, ne, glaube ich. Also vor allem wie der SV Meppen, der muss das versuchen, wenn es geht, dass sie die Lizenz beantragen, glaube ich, auf alle Fälle. Havelse hat beim letzten Aufstieg die Lizenz bekommen mit dem Niedersachsenstadion in Hannover. Weiß ich nicht, wie es jetzt aussehen würde. Eilenriede kann man jetzt auch spielen mittlerweile. Also die Optionen sind eher noch größer geworden.
Das ist das, was ich gehört habe.
Siehste. Man selber hat ja diesen Mehrjahresplan aufgelegt vor der Saison mit neuem Stadion und mit irgendwann zweite Bundesliga, wo wir alle gelacht haben.
Ja, genau so ist es. Und sie belehren uns gerade eines Besseren.
Also zumindest vor Beginn der Restrunde, muss man sagen, dass sie das doch hervorragend gemacht haben. Und von daher, nein, der SV Meppen versucht es weiterhin. Glaube ich auch. Der VfB hat übrigens auch mal einen ähnlichen Rückstand aufgeholt vor dem Zweitliga-Aufstieg 96 gegen Kickers Emden damals. Da haben wir auch, glaube ich, 14, 15, 16 Punkte Rückstand gehabt.
Ah, okay.
Kann man schaffen?
Ja, klar kann man das schaffen. Ich persönlich glaube, bei Havelse, sie wirken, es ist auch einfach so eine gefestigte Mannschaft. Das ist jetzt nicht so, die haben jetzt keinen Hurra-Fußball gespielt und der ist plötzlich komplett aufgegangen, sondern das ist einfach so eine gestandene Regionalliga-Mannschaft. Sehr kompakt, körperlich stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einbrechen, aber wir werden das sehen. Henning, wir kommen zum Ende, aber wir wollen einmal noch zumindest, wenn wir jetzt schon am Samstag das Derby nach einer langen Fußballpause, zumindest noch mal eben kurz über die mögliche VfB-Aufstellung ganz kurz sprechen. Wir haben Nico Kniestock gelb gesperrt, deswegen fällt ein wichtiger Mann schon mal aus. Im Tor, ich glaube, da sind wir uns einig, wird wahrscheinlich Johnny Peitzmeier spielen, wenn er
fit
ist.
Wenn du sagst, dass er fit ist, dann hoffe ich das auch, ja.
Es ist noch früh, wir nehmen am Dienstag auf, das Testspiel war am Samstag, aber also es sah... Der Boden ist hart gewesen am Samstag, das sah schon ungemütlich aus, aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass da was Längerfristiges bei rumkommt. Er ist ja auch normal in die Kabine gegangen, sprach wohl, hab nicht direkt mit ihm gesprochen, sprach von Schwindelgefühl, dann macht man halt im Testspiel eine Vorsichtsmaßnahme. Kann mir nicht vorstellen, dass sich das eine Woche hinzieht. Okay. Was für eine Viererkette willst du gerne sehen? Hast du die im Kopf?
Weil
wir gehen davon aus, Dario hat die letzten Wochen immer 4-2-3-1 spielen lassen, auch in den Testspielen.
So ist es. Deswegen gehe ich auch davon aus. Und ich glaube, die Aufstellung, die jetzt gegen Emden die Aufstellung war, wird so ziemlich die Aufstellung sein, die auch die Aufstellung gegen Meppen sein wird.
Komplett?
So ziemlich, sagte ich gerade. Okay. Also ich finde, dass wir hinten drei dieser vier, in der Mitte Deichmann und Schröder und Anu Adam auf der Seite, ich finde...
Glaubt da müssen wir...
Das ist eine Bombenabwehr. Ich weiß gar nicht, warum wir manchmal so viele Tore kriegen.
Also die hat selten bis jetzt zusammengespielt, muss man sagen, in dieser Saison.
Genau, falls nie ganz geklappt hat. Und wir kriegen ja dann und wann auch rote Karten, wenn wieder jemand auf den Zaun gestiegen ist. Eine Regel, die unbedingt abgeschafft gehört. Ein anderes Thema. Nein, und dann ist noch ein Platz frei in der Viererkette.
Ja.
Was hältst du von Herrn May?
Ja, das ist die wahrscheinliche Variante, die auch absolut eine gute Lösung ist. Wie gesagt, für Nico Kniestock, der gesperrt ist. Musste ich jetzt beim Zaun das gleiche Spiel für zu langes Einwerfen, zu langes Zögern beim Einwerfen.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne?
Also die offizielle Sprachregelung ist zu lange gezögert beim Einwerfen. Da kann man auch, da muss ich an deine Freunde aus Bremen denken. Die haben da gerade eine Geschichte beim Mainz 05 erlebt, die war, glaube ich, ähnlich lang gezögert.
War genauso Quatsch. Nämlich
fast gar nicht.
Ja.
Ja, gut. Manchmal möchte man etwas pfeifen und weiß nicht so richtig was. Nein, also ich glaube, diese Viererkette, da können wir uns drauf einigen. Bisschen spannender vielleicht schon auf der 6, Doppel-6.
Ja, ich finde, Herr Hofrogge ist gesetzt, weil er eine Wahnsinnsentwicklung gemacht hat.
Ja.
Am Anfang, als die Mannschaft schwach gespielt hat, hat er auch schwach gespielt, Probleme reinzukommen, aber die letzten Spiele wirklich, wirklich stark. Also einer der Gewinner der Vorrunde plus Beginn der Rückrunde. Wie nennt man den Teil dann, als die Rückrunde schon begonnen hat, die Zwischenrunde?
Oh, das ist eine gute Frage.
Überlegen wir uns für nächstes Mal.
Spätestens nächste Saison brauchen wir einen Titel für die, hast du recht, für die Phase zwischen der Hinrunde und der Winterpause.
Ja, genau. Also ich bleibe bei Hofrogge, du kannst den zweiten sagen.
Ja, die wahrscheinliche Variante nach dem Test gegen Kickers ist Adem Prodirmai.
Ja.
Es gibt die Möglichkeiten, auch nur mit einem klaren Sechser und zwei Achtern zu spielen, dann wäre es ein bisschen offensiver, aber ich glaube ehrlicherweise, Auswärtsspiel Meppen, du wirst nicht die absolut dominante Mannschaft sein, da kannst du gut mit zwei Sechsern, glaube ich, spielen.
In der Tat, würde ich auch machen.
Offensive Dreierreihe, für mich am meisten Fragezeichen tatsächlich.
Ja, wobei da spielt Taritas, bin ein Riesenfan.
Ah, okay.
Ich finde ihn gut. Ja. Ich finde, man sieht in jedem Spiel, dass er was kann, auch wenn es nicht in jedem Spiel klappt.
Ja.
Aber ich glaube, es ist eine absolute Bereicherung für die Mannschaft. Was ich am spannendsten finde, ist der Fitness- und Leistungszustand von Raphael Brandt.
Mhm.
Das würde mich interessieren. So lange ausgefallen.
Ja, ist fit.
Hat auch nicht nur Fans. Ja, gibt auch viele im Umfeld, die sagen, oh, da könnte mehr zeigen. Ich finde, er hat schon abgeliefert. Teilweise ganz starke Spiele in der Regionalliga gehabt, auch in der Aufstiegssaison. Bin ich gespannt, wie der drauf ist.
Ja, glaube ich auch da, ohne jetzt dem VfB zu sagen, was er denkt. Aber ich glaube, da sind große Hoffnungen, dass ein Raphael Brandt, ein richtig fitter Raphael Brandt, in der Restrunde noch eine große Verstärkung sein kann. Hat jetzt gegen Kickers von Anfang an gespielt. Ich persönlich würde ihn in der Startelf erwarten. Ist, glaube ich, kann jetzt noch nicht bei ganz 100% sein, aber könnte eine große Verstärkung sein. Dementsprechend wahrscheinlichste Variante, glaube ich, gesetzt zurzeit tatsächlich Ore Lubongo, obwohl er meistens vor der Winterpause als Joker gekommen ist, da aber schon gut getroffen hat. Taritas in der Mitte und Brandt mit außen. Da reden wir dann über die Option Drilon Demai, viel gespielt, also auch vor der Winterpause. Kann auch sein, würde ich nicht ausschließen, weiß dann nicht für wen. Hat auf außen gespielt.
Ist die Frage und ist vielleicht auch eine Überlegung, als Joker ihn zu haben, weil er auch vielseitig einsetzbar ist.
Ein Gedanke, Demai ist aber schon auch ein, ich nenne es jetzt mal, eine arbeitende Offensivkraft. Könntest du vielleicht gegen Meppen auch vertragen, während du vielleicht dann einen, ich glaube nicht dran, aber einen Lubongo oder Brandt als Joker, der nochmal mit seiner Schnelligkeit vielleicht nochmal einen frischen Wind bringen könnte, vielleicht da ein bisschen passender als Demai ist, weiß ich nicht, aber...
Ich finde es bei Aurel, er hat sich über die Joker-Rolle in die Mannschaft reingearbeitet, hat dann gleich getroffen, hatte am Anfang auch große Probleme, war dann raus, ist dann als Joker reingekommen, hat die Tore gemacht. Das hat ja auch was mit Mannschaftsgefüge zu tun. Und wenn sich jemand das erarbeitet, dann sollte er auch spielen.
Paradebeispiel für einen Joker, der sich reingespielt hat.
Ja.
Genau, und dann haben wir ganz vorne.
Das haben wir ja schon beantwortet.
Ja, doch, stimmt, wir haben drüber
glaubst
gesprochen.
Glaubst du, dass Sia es spielt?
Nein, ich glaube tatsächlich, dass Moses spielt.
Siehst du? Das glaube ich auch.
Glaubst du auch?
Das glaube ich auch. Ich glaube nur, wenn Markus Sia es spielt, dann wünsche ich Markus Sia es alles Gute und dann macht er auch seine Bude.
Sehr gut, Henning, sehr gut. Also ich glaube, dass Moses spielt, weil er der, ich sage jetzt mal Moses, weil Otuali, Moses geht irgendwie.
Aber wir sagen beides, Moses, Otuali. Ich finde, es ist ein schöner Name.
Ja,
schöner
Name. Okay. Nein, ich glaube tatsächlich, weil das zu erwartende Spiel, dass man nicht unbedingt die um den Strafraum spielende dominante Mannschaft ist, wie man es vor allen Dingen bei Heimspielen oft gegen die kleineren Gegner ist, ihn einfach zum passenderen Typen macht. letzte kleine Alternative wäre noch, Markus Ziereis vorne zu spielen lassen und Moses Utuali als einen der Außenstürmer einzusetzen. Aber die letzten beiden Testspiele sprechen absolut dafür. Er hat vorne drin gespielt, Markus Ziereis ist von der Bank gekommen. Der Trainer Dario hat nicht ausprobiert, wie Moses Utuali außen mal funktioniert. Das spricht eindeutig dafür, dass er erstmal vorne eingeplant ist.
Würde ich auch so sehen. Aber wir warten es ab.
Wir warten es ab. Henning, das war über eine Stunde. Das war schon mal sehr lang. Wir sind ins Plaudern gekommen. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Wirklich. Mir auch.
Ich weiß, dass ich Hausaufgaben habe. Du bist extrem statistiksicher. Du weißt sehr viel über den VfB Oldenburg, auch über die Geschichte, aber darüber freue ich mich. Du darfst die immer einwerfen, Henning. Immer wenn dir mal so eine Anekdote einfällt zum Gegner zu spielen, wie es damals...
Von früher, Opa erzählt aus dem Krieg.
Auch wie es damals in Ramling-Edershausen oder wo auch immer war mit Joe Zinnbauer. Ich erinnere mich da auch ganz dunkel dran. Ja. Da können wir immer mal eine Anekdote besprechen.
Das machen wir gerne und wir versuchen vielleicht beim nächsten Mal sowohl die Begriffe Ramling-Edershausen als auch Goslar nicht zu nennen. Das ist uns jetzt so reingerutscht.
Ja.
Muss
und,
nicht.
Ne? Und auch das mit, wie war es nochmal? Sag nochmal. Wir werden es nicht so häufig
erwähnen. Es hat nicht sollen sein Verein.
Ja, es hat nicht sollen sein Verein.
Aber es wird bald wieder werden Verein.
Ah, so können wir aus dieser Folge rausgehen. Henning, es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank für dein Debüt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, weil es bleibt bei dem Rhythmus, dass ich dazwischen immer mal einen Gast vom VfB Oldenburg habe.
Ich freue mich ganz besonders, dass das geklappt hat. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, den Menschen, die zugehört haben, auch. Und ich wünsche uns allen eine spannende und erfolgreiche Restsaison.
Bevor wir diese Folge jetzt wirklich beenden, haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Entdeckt die Geheimnisse des legendären U-Boots U96 im Podcast Die Suche nach U96 – Das letzte Geheimnis. Begleitet Journalist Julian Reusch aus seiner spannenden Recherche in Wilhelmshaven und erfahrt die bewegenden Geschichten der echten Besatzung von U96. Jetzt anhören auf NWZ Online oder der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.